Wer in den letzten Wochen ins Fahrradinternet reingeschaut hat und den Antritt kennt, der oder die wird vielleicht gedacht haben, mit Jens Klötzer muss über die neuen Access-Schaltgruppen von SRAM gesprochen werden, denn damit wurde in einem bestimmten Teil der Fahrradwelt das Schaltauge quasi abgeschafft. Und es gibt auch noch ein paar andere interessante Details dazu. Wir haben das Thema auf dem Schirm. Jens ist eine dieser neuen Mountainbike-Schaltgruppen aber noch nicht gefahren. Und so haben wir entschieden, wir sprechen erst drüber, wenn er das getan hat.
Darum sprechen wir über ein anderes, wichtiges und ziemlich weitreichendes Thema. Und das ist nämlich der Rennlenker, der hier natürlich auch im Podcast schon häufiger mal erwähnt worden ist. Der ist nämlich so vital und en vogue wie lange nicht mehr. Und wer diesen Podcast wirklich regelmäßig hört, der oder die weiß, dass wir das mehrheitlich jedenfalls ziemlich gut finden, den Rennlenker an sich. Und warum das so ist und was es in Sachen Rennlenker zu beachten gibt, darüber sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, unserem Experten für Fahrradtechnik. Und wir sagen an dieser Stelle hallo. Hallo Jens und herzlich willkommen in diesem heute etwas kleinen, muckeligen Studio. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Du hast neulich gesagt, der beste Lenker wäre schon erfunden und damit hast du den Rennlenker gemeint. Warum, ja, gehst du da so in die Vollen?
Da gehe ich so in die Vollen, weil der Lenker eines der wichtigsten Teile am Fahrrad ist, damit man sich darauf wohlfühlt, zumindest mal. Und weil der Rennlenker die Besonderheit hat, dass er nicht nur verschiedene Griffpositionen, sondern auch verschiedene Sitzpositionen bietet, im Gegensatz zu einem Nicht-Rennlenker, der jetzt nur zwei Griffe hat. Und am Rennlenker habe ich eben die Möglichkeit, oben, unten, in der Mitte oder außen anzufassen. Das ist gut.
Das kann ich doch aber auch auf so einem Lenker, der so Hörnchen dran hat oder so, wie es in den 90ern war.
Du meinst diese Lenkerendhörnchen? Ja, also jein. Das sind nicht so verschiedene Griffpositionen, wie es am Rennlenker sind. Und man kann nur breiter fassen an diesen Hörnchen, aber nicht wirklich verschiedene Positionen einnehmen.
Also ich versuche es erst gar nicht, hier objektiv zu sein. Ich stimme Jens mit seiner These natürlich völlig zu. Der Rennlenker hat, ja, weiß ich nicht, ich kenne keinen anderen Lenker, der so viele verschiedene Griffpositionen ermöglicht und so viele verschiedene Körperhaltung. Aber lasst uns das doch mal ein bisschen technisch abklopfen und wie immer fangen wir vielleicht mit der Begrifflichkeit an. Warum heißt das Teil eigentlich Rennlenker? Es wird ja doch deutlich öfter eingesetzt, als jetzt Rennen damit gefahren werden.
Das stimmt, aber früher gab es ihn eigentlich nur an Rennrädern, also an Wettkampfrennrädern. Diese verschiedenen Griffpositionen, die werden halt vor allen Dingen wichtig, wenn es anstrengend wird, ne? Also auf besonders langen Strecken oder wenn ich mich halt körperlich anstrengen muss, wenn jetzt der Körper mit jeder Faser irgendwie beschäftigt ist, möglichst viel Leistung rauszubringen, dann möchte ich gerne in verschiedenen Fahrsituationen unterschiedlich sitzen. Also wenn es bergauf geht, bisschen aufrechter, wenn es schnell werden muss, bisschen flacher und aerodynamischer. Und das kann der Rennlenker bieten. Und weil der früher nur an Rennrädern da war, heißt er halt Rennlenker. Inzwischen ist er an vielen anderen auch verbaut. Im Englischen gibt es den Begriff Dropbar. Das erweitert schon ein bisschen den Kreis. Und er kommt auch an vielen anderen Rädern vor.
Jetzt stelle ich mal die berühmte Henne-Ei-Frage, aber in dem Fall ist sie wahrscheinlich gar nicht so unklar. Den Rennlenker gab es ja so in der Form natürlich auch noch nicht immer, oder? Also ich glaube, an den allerersten Fahrrädern oder Draisinen gab es keinen Rennlenker.
Nee, da gab es natürlich keinen Rennlenker, aber man ist ziemlich früh darauf gekommen, dass man, wenn man tiefer greift und etwas flacher sitzt, schneller wird, weil man aerodynamischer sitzt. Und deswegen kam dann ziemlich schnell schon, also an den ersten Hochrädern kennt man das schon, dass Lenker so ein bisschen nach unten geneigt waren. Und diese Form, die es bis heute eigentlich gibt, also mit den nach unten gezogenen Hörnern, die gibt es schon ziemlich lange, bestimmt schon seit den 30er Jahren.
Und dieses nach unten gezogene, da geht es dann um Aerodynamik, oder?
Ja, hauptsächlich, dass man flacher sitzt und ja, einfach auch um die Entlastung des Körpers, dass man irgendwie ein bisschen sich lockern kann, dass man verschiedene Positionen einnehmen kann und nicht irgendwie stundenlang so eine statische Position hat, in der man dann möglicherweise verkrampft.
Da hätte ich gleich noch eine historische Nachfrage. Was gab es denn früher, den Rennlenker oder den Windkanal?
Ja, ganz sicher den Rennlenker.
Und da hat man also ohne Windkanal das schon rausgefunden, dass man damit schneller ist?
Ja, man muss ja bloß irgendwie, man braucht mal bloß eine Stoppuhr.
Das ist ein Argument. Da fällt mir nichts mehr ein. Wenn es den jetzt schon so lange gibt, den Rennlenker oder Dropbar, gibt es denn dann aus deiner Sicht überhaupt relevante Weiterentwicklungen in den letzten Jahren, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen müssen?
wie jedes Teil am Fahrrad wird auch das stetig verfeinert und gerade in den letzten Jahren, Material ist ein Thema, die Dinger sind leichter geworden, weil sie aus Carbon gefertigt werden können. Sie sind steifer geworden, da hat sich der Durchmesser erhöht, sodass sie sich nicht mehr so verbiegen, wenn man dran zerrt. Und auch bei der Form gab es stetige Weiterentwicklungen, sodass heute auch ein Rennlenker nicht gleich Rennlenker ist. Da gibt es viele feine Unterschiede, wo man sich das noch anpassen kann.
Aber ich sag mal, die ganz große Revolution ist ausgeblieben. Also es gibt jetzt nicht einen Lenker, der in der Mitte irgendwie noch ein Ding hat oder sowas.
Nö, wozu? Also
doch, an der Stelle muss ich heftig nicken. Natürlich gibt es das auch. Ja.
Also so, du meinst so einen Fortsatz, wo so eine Art rudimentärer Liegerlenker?
Ja, aber gibt es inzwischen ja auch integriert.
Ja, ja.
Also ein Auflieger, der quasi am Lenker entweder angeschweißt oder sogar anlaminiert ist, gab es früher nur zum Anschrauben, gibt es jetzt auch direkt im Paket. Was dafür spricht, dass wir hier eben über dieses so vitale Thema sprechen müssen.
Ich muss da kurz einhaken, das gab es auch schon vor 20 Jahren.
Ja, klar. Cinelli Spinacci fällt uns da sofort ein, aber das wurde verboten von der UCI, kommt natürlich wieder. Aber bevor wir jetzt gleich oder bevor wir uns hier ranpirschen an die ganzen Unterschiede und die unterschiedlichen Maße, die einen Rennlenker bestimmen können oder ein Dropbar, will ich zu Anfang nochmal fragen, was sind denn die Kernelemente, die bei allen Unterschieden jeder Rennlenker oder jeder Dropbar hat?
Ja, die sind ähnlich geformt. Fangen wir mal oben an. Das ist der Oberlenker. Das ist quasi die Querstange, die jetzt auch bei anderen Lenkern da ist, mit der ich das am Vorbau befestige. Da kann ich anfassen. Dann biege ich einen Rennlenker in der Regel nach vorne, da wo dann die Bremsgriffe dran geschraubt sind. Und dann kommt die Biegung nach unten und nach hinten, wo dann der Unterlenker endet. Das ist da, wo ich dann anfasse, wenn ich möglichst tief sitzen will.
Jetzt hat der Gerolf schon angesprochen, wir können eigentlich sehr, sehr tief einsteigen in das ganze Thema Rennlenker. Also da kann man über die Maße reden und alleine da gibt es irgendwie, ich glaube, über ein halbes Dutzend. Wollen wir vielleicht trotzdem mal so Schritt für Schritt durchgehen? Was sind so Punkte, die Rennlenker ausmachen? Also ich habe zum Beispiel neu gelernt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, das Klemmmaß.
Das Klemmmaß, genau. Fangen wir oben in der Mitte an. Das Klemmmaß ist wichtig, weil der Vorbau dazu passen muss. Das muss ziemlich genau passen. Die Passung ist sehr wichtig, damit es nicht rutscht und damit das Ganze nicht beschädigt wird, weil wenn es beschädigt wird, ein Lenkerbruch ist kein Spaß. Endet meistens im Sturz. Da muss man sehr drauf achten. Ich meine, das ist heute standardisiert. Das übliche Maß ist 31,8. Davor waren sie deutlich schmaler, 26,0, und aufpassen muss man bei Rädern, bei Oldtimern aus den 70er Jahren. Da gibt es leicht abweichende Maße, die erstmal ausschauen, als würden sie passen, aber so gerade französische Räder haben dann so ein leichtes Übermaß, das sich nicht in italienische Vorbauten prügeln lässt oder nur sehr schwer. Das sollte man nicht miteinander kombinieren.
Finde ich eine gute Erinnerung daran, dass es auch manchmal eine Vereinfachung von so Maßen gibt. Ne? Ich kann mich noch dran erinnern, in den 90er Jahren, Rennlenker 25,8 oder 26,0 und Mountainbike-Lenker 25,4, ein Unterschied, den man nicht gesehen hat, wo man trotzdem aber drauf achten muss, ist der Vorbau jetzt dafür, ist der dafür, ist der für Mountainbike oder für das. Und jetzt ist ja meistens 31,8. Das klingt ja schon mal gut. Aber Christian hat ja schon versprochen, es handelt sich um über ein halbes Dutzend Maße am Rennlenker. Wir nehmen jetzt mal das nächste, die Breite. Wie unterscheiden sich Rennlenker da? Hat da jedes Modell eine bestimmte Breite und wo wird die überhaupt gemessen?
Auch das kann man nicht genau sagen. Also da gibt es
je nach
Hersteller unterschiedliche Messweisen. Also meistens wird es an den Lenkerenden gemessen, also ganz unten, wo die Lenker aufhören. Dort gibt es noch den Unterschied, ob man in der Mitte des Rohres misst oder außen. Das muss dann immer angegeben werden, weil es macht schon 2 Zentimeter Unterschied und das ist relativ viel. Ich finde aber diese Position auch nicht besonders logisch, weil es jetzt nicht die Position ist, in der ich am meisten fahre, sondern meistens hänge ich vorne oben auf den Bremsgriffen und dort können die Lenker eine andere Breite haben. Auch da gibt es wieder die Möglichkeit, Mitte oder außen zu messen.
Ist meines Wissens ja auch oft so, dass gerade bei denen, die so ein bisschen ausgestellt sind, auf das entsprechende Maß kommen wir noch, dass da ja meistens dann schon diese Bremsgriffposition angegeben wird, ne?
Ja, oft, häufig, damit man das weiß. Manchmal ist aber auch nur der Ausstellwinkel angegeben. Der sagt mir jetzt auch nicht besonders viel, weil ich ja da noch nicht weiß, wie tief der Lenker ist und man gegebenenfalls rechnen muss.
Dann kommen wir mal noch zu einem anderen relativ klassischen Maß, was vor diesen komischen Schrägheiten, die ich da jetzt in allen möglichen Dimensionen habe, bevor die Einzug gehalten haben, schon da war. Schrägheiten, was ist das eigentlich? Das Maß heißt Reach. Was ist der Reach?
Ja, der Reach ist im Grunde die die horizontale Länge des Lenkers. Also das ist, es gibt da immer so schöne, griffige englische Wörter dafür. Im Deutschen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber im Grunde ist es das Maß vom Oberlenker, also da, wo die Klemmung ist, bis dahin, wo die Bremsgriffe angeschraubt sind. Und da gibt es eben relativ kurze und relativ lange. Und ein relativ langer Lenker führt dazu, dass ich, wenn ich vom Oberlenker in die Bremsgriffhaltung wechsle, deutlich länger sitze, also die Hände sehr viel weiter vorne sitzen. Und wenn das Maß relativ kurz ist, ist der Unterschied nicht so groß. Ich bleibe also etwas aufrechter sitzen.
Und wenn wir schon bei den englischen Begriffen sind, wir haben ja, und du hast es auch ganz am Anfang schon gesagt, auch schon den Begriff Dropbar eingeführt. Es gibt auch noch den Drop. Was ist das denn jetzt genau?
Ja, das ist das nächste wichtige Maß. Der Drop sagt aus, wie tief der Lenker ist, also wie groß der Unterschied ist zwischen dem Oberlenker und der Griffposition ganz unten an den Lenkerenden. Der wird auch meistens Mitte-Mitte gemessen oder ich glaube nur Mitte-Mitte gemessen, also von der Mitte der Klemmung bis zur Mitte des Rohres, was da unten ist. Und der sagt eben, wie weit der Unterlenker von mir weg ist. Je größer der Drop ist, desto krasser ist die Positionsänderung, wenn ich die Griffposition ändere und unten anfasse.
Das erklärt, warum ich immer das Gefühl hatte, dass es so krass ist, wenn ich nach unten wechsle.
Ja, dann solltest du dir einen Lenker mit weniger Drop besorgen.
Ja, finde ich interessant, dass du es sagst, Christian, denn ich wollte Jens gerade fragen, beobachtest du da einen Trend, was die Entwicklung des Drops angeht?
Absolut, da gibt es einen Trend, nämlich, dass die Drops immer weniger werden. Also so in den 70er Jahren waren das so um die 14, 15 Zentimeter teilweise. Es gibt natürlich heute viel, viel mehr verschiedene. Man findet immer noch welche, die 14, 15 Zentimeter haben, aber die meisten sind deutlich runtergegangen, so auf 12, 13 Zentimeter. Und es gibt auch welche, die viel weniger noch haben, 9 oder 10 Zentimeter. Das geht einher mit anderen Rahmengeometrien auch. Also man sitzt heute, zumindest bei den Profis auf den Rennmaschinen, schon in Oberlenkerhaltung etwas gestreckter, etwas sportlicher, dadurch, dass man dann nicht mehr so tief greifen muss. Oder man sitzt dann insgesamt etwas sportlicher und dadurch muss man nicht mehr so tief greifen, um die Rennposition einzunehmen.
Da gehe ich jetzt mal ins Risiko und frage Christian hier unvorbereitet, im Vergleich zwischen deinem alten Rennrad, das ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, und zu deinem neuen Gerät, mit dem du gern unterwegs bist, greifst du bei dem neuen Gerät öfter in den Unterlenker? Lässt sich das sagen?
Die kurze Antwort lautet ja.
Wow, das könnte ja zum Beispiel am Drop liegen oder noch an vielen anderen Faktoren. Aber kommen wir mal zum nächsten. Jetzt gibt es hier einen Begriff, der steht bei mir auf der Liste, der lautet Flare. Was sind das?
Also das ist, hatten wir vorhin auch schon angesprochen, das ist so der Ausstellwinkel der Hörner. Also man sieht das bei modernen Rennlenkern relativ häufig, dass die so ein bisschen nach außen gehen, nach unten außen. Also dass der Unterlenker etwas weiter außen ist, als oben die Bremsgriffe sind. Hat zum Teil Komfortgründe. Wenn man da unten tiefer greift, ist es oft so, dass man nicht mehr so gut atmen kann und dann kann man etwas öffnen, den Oberkörper, und dann kann man wieder ein bisschen besser atmen. Es bringt ein bisschen mehr Kontrolle. Also gerade beim Gravelbike sind diese Lenker sehr verbreitet. Da kann dieser Flare mitunter extrem ausfallen, weil man dann im Gelände, im Unterlenker einfach ein bisschen besser Kontrolle über das Rad hat. Und für Sprinter oder Leute, die gerne im Wiegetritt fahren, hat es noch den Vorteil, dass man mit den Unterarmen nicht an den Oberlenker ranstößt, wenn man das Rad so hin und her bewegt. Und deswegen hat sich das schon durchgesetzt. Sehr viele Lenker haben heute so ein bisschen Ausstellwinkel.
Dann packe ich noch einen oben drauf. Nummer 6 unserer Maße ist, und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Vorstellung, habe ich mich auch in der ganzen Vorbereitung schon gefragt, was das eigentlich sein soll, Sweep.
Ja, gibt es auch noch. Ist wenige verbreitete Begriff, weiß vielleicht kaum jemand was mit anzufangen. Aber es gibt Lenker, die, also das betrifft nur den Oberlenker. Und da gibt es Lenker, die sind so ein bisschen zurückgebogen, sodass man, also der Lenker kommt einem so ein bisschen entgegen vom Vorbau her. Dadurch ändert sich so die Handstellung ein bisschen und das soll angenehmer für die Hände sein. Es gibt aber auch Hersteller, die genau den umgekehrten Weg fahren. Also die haben Sweep, der geht nach vorne und sagen, das sei komfortabler. Ansichtssache, kann man sich drüber streiten. Manche finden es angenehm, andere nicht. Ja.
Also jetzt mal ganz unsauber übersetzt, es geht so ein bisschen um die Biegung.
Ja, genau. Also eine Oberlenkerbiegung, dass der Lenker einem entweder ein bisschen entgegenkommt oder eben nach außen hin etwas sich entfernt.
Und jetzt muss ich euch enttäuschen und schockieren oder wie auch immer. Also ihr könnt darauf reagieren, wie ihr wollt. Es gibt noch einen anderen Sweep. Also es gibt den Sweep im Oberlenker und es gibt aber auch noch den im Unterlenker. Mir ist gerade der Fachbegriff entfallen, weil die haben noch, das eine ist der Sweep, das andere ist der andere Sweep. Ich habe es gerade nicht im Kopf. ne, wir haben ja vorhin gesprochen von Flair, also wenn wir quasi von vorne auf den Lenker drauf schauen und die Drops sind ausgestellt, das ist der Flair, was ich von vorne sehe. Wenn ich aber von oben drauf schaue und die Lenkerenden sind auch da nochmal ausgestellt, sie gehen also auch nach hinten quasi auf, dann ist das auch nochmal Sweep. Und das ist aber ein anderes Sweep als der am Oberlenker.
Okay, wieder was gelernt. Der Fachbegriff würde mir noch fehlen. Also ich kenne Backsweep und Frontsweep, aber das sind diese beiden, halt, er geht nach hinten oder er geht nach vorne. Du wirst es mir noch sagen.
Ich kann es dir genau jetzt sagen. Hm. Es ist nämlich, also das im Oberlenker ist der Backsweep und das im Unterlenker ist der Outsweep.
Ah, okay.
So, ja, hätten wir das auch geklärt.
Logisch, aber ja.
Mhm. Ja, und ich sehe schon, Christian sieht immer klarer. Deswegen kommt jetzt hier noch der letzte Begriff auf unserer Liste. Es gibt nämlich natürlich auch noch einen Rise.
Natürlich gibt es den auch noch, ja. Also der ist bei Rennlenkern, man kann sagen, sehr selten. Man kennt ihn von Mountainbike-Lenkern sehr häufig. Also das heißt, der Lenker wird oder an der Klemmung geht er direkt daneben nach oben. Damit kann man auch was an der Sitzposition tun. Also wenn jetzt die Rahmengeometrie nicht so richtig passt, man kann sich einen Lenker mit Rise verbauen, dann kommt diese gesamte Griffpositionsschose 1-2 Zentimeter höher. Damit sitzt man ein bisschen komfortabler. Es gibt sogar Lenker mit negativem Rise, also die dann nochmal nach unten fallen.
Und jetzt nur zum Verständnis, ich habe in den letzten Jahren auch beobachtet, dass, ich sag jetzt mal, die Breite des Griffes vom Oberrohr auch deutlich größer geworden ist. Wird das auch nochmal extra gemessen?
Du meinst die Auflagefläche für die Hände. Ja, die ist größer geworden. Ein Maß dafür kenne ich jetzt konkret nicht. Zwei Gründe hat das. Einmal Komfort, weil die Fläche einfach größer ist, wo die Hände drauf liegen, dann ist der Druck nicht so stark. Oft sind die auch nur so ein bisschen abgeflacht. Und naja, so Aerolenker, die so ein Tragflächenprofil oben haben, die sind natürlich extrem breit.
Und hat das vielleicht auch was mit dem Werkstoff zu tun? Also, dass sowas in Carbon vielleicht einfacher herzustellen ist als in Alu?
Absolut, ja. Also in Alu gab es das auch schon. Da hat man das einfach so ein bisschen eingedellt, damit die Fläche da ein bisschen größer wird. Und in Carbon lassen sich natürlich ganz andere Sachen machen, ja.
So, und jetzt haben wir uns hier vor langer, langer Zeit, als es noch nicht so viele verschiedene Lenker gab, mal vorgenommen, dass wir hier vor allen Dingen Technikprobleme oder Technikfragen lösen wollen. Ich habe aber das Gefühl, wir haben jetzt erstmal Verwirrung gestiftet. Wie können wir das jetzt entfitzen? Was ist die gute Nachricht unter all diesem Chaos?
Also die gute Nachricht ist, dass man auch mit einem Lenker wahnsinnig viel an einer Sitzposition machen kann. Also dass ich einen Rahmen, der mir jetzt nicht hundertprozentig passt, tunen kann. Da kann man wirklich viel rausholen. Also mit dem Lenker gehen in der Sitzlänge, also das ist ja wirklich wichtig, wie weit muss ich nach vorne greifen, da gehen 2-3 Zentimeter. Das ist wirklich viel. Selbst in der Höhe, wenn mir jetzt der Gabelschaft abgesägt ist und es ist mir alles zu tief, selbst da lassen sich noch 2 Zentimeter rausholen. Und das ist vielen nicht bewusst, dass sie da wirklich viel, viel noch machen können. Das ist die gute Nachricht dabei.
Das heißt, ein bisschen verkürzt gesagt, mit dem Lenker kann man am günstigsten vielleicht sogar Dinge reparieren im weitesten Sinne?
Im günstigsten Fall ja, ne, wenn es in die richtige Richtung geht. Der Rahmen ist mir zu sportlich, ich kriege da Rückenschmerzen und ich müsste ein bisschen höher setzen, aber der Gabelschaft ist zu kurz. Kann man sich einen Lenker kaufen, der ein bisschen nach oben geht, kann man 2 Zentimeter rausholen. Es ist natürlich nicht grenzenlos, ja. Es hat seine Grenzen wie jedes, wie auch ein Vorbau. Aber so das Zusammenspiel, Gabelschaft, Vorbaulänge, Vorbauwinkel und der Lenker zusammen, da können fast 10 Zentimeter zusammenkommen und das sind 2-3 Rahmengrößen mitunter. Ja.
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen positiver ausdrücken und sagen, auch wenn der Rahmen richtig gut passt, kann ich meinem Empfinden nach und meiner Erfahrung nach aus dem Konzept Rennlenker oder Dropbar gesteuertes Fahrrad heutzutage deutlich mehr rausholen, weil ich eine viel größere Vielfalt habe und vielleicht auch praxisnähere Lenkerformen habe. Also wir hatten es vorhin von diesem tiefen Drop früher oder von, haben wir noch nicht drüber gesprochen, so wie so eine Biegung ausgestaltet ist, das hat sich ja auch deutlich geändert, oder? Also würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, der Rennlenker hat sich da auch ein bisschen, wie sagt man da immer, demokratisiert?
Ja, so könnte man es ausdrücken. Ja, also der Spielraum ist deutlich größer geworden als früher, dadurch, dass man den Lenker in seine Überlegungen mit einbeziehen kann. Ne? Da gab es früher nur die Breite im Grunde. Und ich glaube, so 2 verschiedene Grundformen und mehr konnte man daran nicht machen. Aber heute hat man da viel, viel mehr Möglichkeiten und der Spielraum wird dadurch deutlich größer.
Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, was Gerolf schon gesagt hat, dass jetzt ziemlich viele Hörerinnen und Hörer sich denken, ach du meine Nase, worauf soll ich denn jetzt überall achten? Was sollte ich denn tun, wenn ich mir einen neuen Rennlenker kaufen will oder einen passenden Rennlenker? Jens anrufen.
Zum Beispiel. Nee, sortiert vorgehen einfach. Also sich erstmal angucken, was gefällt mir denn eigentlich gerade nicht. Fühle ich mich irgendwo nicht wohl? Habe ich irgendwo Schmerzen? Und dann überlegen, wo kommt's her? Also es ist ein Unterschied, ob ich Nackenschmerzen habe oder Handgelenksschmerzen. Beides kann man mit einem anderen Lenker begegnen. Aber man muss eben gucken, was sich eigentlich verändern soll. Und dann erstmal die wichtigsten Maße durchdeklinieren. Das Allerwichtigste ist natürlich die Breite. Da muss ich mich wohlfühlen. Und dann gucken, in welche Richtung will ich eigentlich meine Sitzposition verändern. Und würde das mit einem Lenkerwechsel denn funktionieren? Ja, also wenn ich jetzt einen Lenker habe, der schon sehr wenig Reach hat, also sehr kurz ist und ich möchte eigentlich noch aufrechter sitzen, dann werde ich da mit dem Lenker nicht viel machen können. Sondern muss mir dann Gedanken machen, ob vielleicht noch ein kürzerer Vorbau geht. Und wenn das nicht geht, kann man noch einen Sattel nach vorne schieben. Aber irgendwann muss man sich dann doch Gedanken machen, ob der Rahmen nicht vielleicht der falsche ist. Und dann, ja, gucken, was sind so meine Vorlieben, meine Fahrweise? Fahre ich viel im Unterlenker? Wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass ich fast nie im Unterlenker fahre, weil mir das zu weit weg ist, weil ich davon Rückenschmerzen kriege und so, dann kann man mal abmessen, was hat eigentlich der alte Lenker, und finde ich vielleicht ein, wo der Unterlenker 1-2 Zentimeter höher sitzt, also der Lenker weniger Drop hat. Genauso würde ich vorgehen, die Maße einzeln durchgehen. Jetzt so weniger wichtige Maße, sage ich mal, ist jetzt der Sweep, den wir vorhin besprochen haben, und der Flair. Da würde ich sagen, einfach mal sowas in die Hand nehmen. Man muss das nicht unbedingt auf dem Fahrrad haben, aber einfach mal Hand anlegen im Radladen. Vielleicht hat einer sowas da, dass man mal ein Gefühl dafür hat, was das bedeutet. Und tut mir das gut? Ja, also das Gefühl ist sehr, sehr wichtig bei der Lenkerwahl. Fühle ich mich damit wohl?
Und auch wenn wir jetzt hier inzwischen eingebogen sind auf die Straße der Aufklärung der verschiedenen Lenkerformen und der Sortierung, muss ich trotzdem noch ein letztes Mal Verwirrung stiften. Denn ich habe früher mal gelernt, Schulterbreite ist gleich Lenkerbreite. Doch das scheint zurzeit nicht mehr Lehrmeinung zu sein, denn ich sehe beides. Ich sehe sowohl extra breite Dropbars von wild aussehenden Typen und Typinnen auf ihren Gravelbikes, als auch viel, viel schmalere Lenker. Also Profis, die trotz ordentlichem Kreuz mit Lenkern, die sind schmaler als 40 Zentimeter unterwegs sind. Was ist da? Ist die Lehrmeinung nicht mehr gültig?
Also das ist zumindest ein gutes Stück abgeschwächt, sage ich mal. Diese Lehrmeinung kommt noch aus einer Zeit, wo der Einsatzzweck dieser Lenker sehr, sehr begrenzt war, nämlich Straßenrennen. Und da macht es Sinn, sich schon daran zu orientieren, was ist die richtige Breite. Schulterbreite passt meistens ziemlich gut. Und von dort ausgehend kann ich mir überlegen, fahre ich lieber ein bisschen ein Stück schmaler und ein kleines Stückchen breiter, je nachdem, wie ich mich wohler fühle. Heute mit der unfassbaren Vielzahl an Dropbar-Bikes, also spielt auch der Einsatzzweck eine sehr wichtige Rolle. Und da sehen wir halt den Trend, dass also gerade bei Geländerädern und besonders bei Geländerädern, die jetzt an Rennlenker-Neulinge gerichtet sind, also die eigentlich vom Trekkingrad kommen und was Sportlicheres fahren sollen, da werden die Lenker tendenziell breiter, einfach weil sich die Leute damit wohler fühlen, weil sie sich sicherer fühlen, weil sie ein bisschen größeren Hebel in der Hand haben und gerade wenn es im Gelände ruppig wird, ohne Federgabel dort ein bisschen mehr Kontrolle kriegen. Wir sehen aber auch einen umgekehrten Trend, der besonders bei Straßenrädern und bei schnellen Straßenrädern, also bei aerodynamischen Rennrädern für Flachetappen zu sehen ist, dass die Lenker schmaler werden, aus aerodynamischen Gründen. Das macht relativ viel aus, die Lenkerbreite. Wenn die Arme ein bisschen schlanker zusammenstehen, wird man dadurch schneller. Es gibt auch Gravelbikes, aber eben auch solche, die für Rennen gemacht sind, die fürs Schnellfahren gemacht sind. Auch da sehen wir mittlerweile deutlich schmalere Lenker, als es bislang üblich war.
Also ist daran auch so ein bisschen der Windkanal schuld? Das heißt, wenn ich kürzer, also wenn die Arme dichter zusammen sind, sehe ich einfach, dass ich dann beispielsweise mit einer schmaleren Lenkerbreite auch eine aerodynamischere Sitzposition habe?
Nein, also der Windkanal ist nicht schuld, weil das ist ja eine Physik, die auch draußen unter freiem Himmel funktioniert. Ja, aber natürlich, also das ist zum einen die Erkenntnis, oder die Erkenntnis, dass man damit schneller ist, ist nicht neu. Aber die Erkenntnis, dass man damit auch unter Höchstbelastung sportlich Radfahren kann, ohne Atemnot zu kriegen, das ist relativ jung, ja.
Das werden wir hier nicht schaffen, Jens und den Windkanal zu entzweien. Der ist natürlich nicht schuld. Trotzdem kann man ja sagen, dass so ein Wechsel der Lenkerbreite auch die Sitzposition an sich beeinflusst, oder?
Ja, absolut. Er kann, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass man damit wahnsinnig viel machen kann. Und die Lenkerbreite beeinflusst auch ein Stück weit, wie sportlich oder unsportlich ist auch ich auf dem Rad sitze, weil, also es hat mit den Winkeln der Arme zu tun. Wenn die näher aneinander stehen, werden sie ein ticken länger und man sitzt ein bisschen aufrechter. Wenn sie weiter auseinander sind, geht der Oberkörper etwas weiter nach vorne. Also das, auch das sollte man im Hinterkopf haben, ja.
Also nur zum Verständnis, ist es nicht so, dass wenn der Lenker ein bisschen breiter wird, was man ja vielleicht denken könnte, dass man dann angenehmer sitzt, sondern ist eher sportlicher?
Es wird eher sportlicher, aber nicht schneller, weil man breiter wird und eine viel größere Frontfläche bietet.
Ja, und dann kommt ja die Vorbaulänge noch dazu.
Die habe ich jetzt mal ausgeklammert.
Genau, ja. Weil wenn man, da kann man ja dann wieder gegensteuern und so. Und so diese schmalen Teile, die sind ja oft mit langen Vorbauten auch kombiniert.
Richtig.
So, da können wir jetzt, Vorbau lassen wir mal außen vor, würde ich vorschlagen. Und wir haben es vorhin schon ganz kurz touchiert. Was gibt es eigentlich noch zum Material zu sagen? Wir sehen da zwei Materialien hauptsächlich. Du auch?
Ja. Ja, zu 99,97%.
Welche siehst denn du, Jens?
Alu und Carbon.
Und gibt es dazu noch was zu sagen?
Ja, Carbon ist teuer, Alu ist billig. Auch mit einer Spannweite, einer gewissen, das überschneidet sich auch ein Stück weit. Und wer einen Carbon-Lenker möchte, sollte sich das auch gut überlegen, ob er diese Investitionen macht. Da gibt es einiges zu beachten. Bei einem Sturz kann es sehr, sehr teuer werden, weil so ein angerissener Carbonlenker ist sehr gefährlich. Also es gilt eigentlich nach jedem Sturz so ein Ding auszutauschen, weil man es nicht genau sehen kann, ob und wo der angerissen ist. Man sollte sich auch ein bisschen damit auskennen und behutsam damit umgehen. Also gerade an den Klemmstellen, wo die Schalthebel dran geschraubt werden und ganz besonders, wo der Lenker im Vorbau geklemmt wird, da sind die Dinger sehr empfindlich. Man sollte mit Drehmomentschlüssel arbeiten, um das nicht überzustrapazieren. Dieses leichte Knistern, das ist schnell überhört. Wie gesagt, also wenn da ein Carbonlenker leicht angerissen ist, dann irgendwie auf Kopfsteinpflaster breitet sich dieser Riss aus. Man merkt es nicht so schnell und man hat da schon viele böse Stürze leider sehen müssen.
Jetzt gibt es Rennlenker oder Dropbar-Modelle, die gibt es in vier Versionen. Also die gibt es in zwei Alu-Versionen, zwei Alu-Qualitäten und die gibt es in zwei Carbon-Qualitäten. Bei Carbon spielt Gewicht eine Rolle, aber gar nicht mal immer so doll, sondern es hat auch ein Komfortversprechen oft. So ganz grob gesagt, würdest du dem zustimmen, wenn ein Carbon-Lenker gut gemacht ist, ist der komfortabler?
Wenn er gut gemacht ist, ja. Also Carbon lässt sich viel, viel besser in der Fertigung steuern als Aluminium, dass er nämlich in vertikale Richtung etwas nachgiebiger wird und trotzdem, wenn man nach oben zieht, steif sein kann. Sowas gibt es. Alulenker sind da, oder das Material ist halt homogen und da kann man nicht so besonders viel dran machen. Und die sind in der Regel relativ steif und relativ hart. Das ist richtig.
Um das jetzt am Ende mal so ein bisschen zusammenzufassen, in welchen Einsatzbereichen siehst du denn den Rennlenker? Wir haben schon gesagt, es gibt eigentlich mittlerweile relativ viele Bereiche.
Ja, also Rennfahrer brauchen wir jetzt nicht drüber reden, da kommt er ja her. Reiseräder, da ist er auch schon echt lange verbreitet, weil die Langstreckenradler, die viele, viele Stunden im Sattel sitzen, das eben auch schätzen. Da sitzt er halt generell ein gutes Stück weiter oben, aber die verschiedenen Griffpositionen sind auch da wirklich sinnvoll. Bei Gravelbikes, klar, da ist er jetzt auch, oder damit kommt der Rennlenker auch in der breiten Gesellschaft an, aber da bietet der eben auch genau die Vorteile, dass ich da auch im Gelände, im Unterlenker ein bisschen besser, eine bessere Kontrolle habe. Ja, wo, also bei Mountainbikes war er kurz mal zu sehen, aus aerodynamischen Gründen, in den frühen Jahren des Downhill-Sports. Aber der hat sich schon von der Straße über den Schotter ziemlich weit ausgebreitet inzwischen.
Nur, jetzt mal rein von der Form her, für den Wocheneinkauf ist er nicht so gut geeignet, obwohl man links und rechts ja eine Tüte ranhängen könnte, aber es ist nicht so wirklich gut.
Man sollte nie eine Tüte an den Lenker hängen, aber ansonsten ist er auch in der Stadt nicht unbedingt verkehrt.
Ja, dafür kann man dann auch den 90er-Jahre-Mountainbike-Lenker mit Hörnchen nehmen. Da sitzt die Tüte sicherer. Aber ich muss kurz protestieren. Ich behaupte, dass der Rennlenker im Mountainbike-Bereich nicht nur ein kurzes Intermezzo hatte und dort auch nicht nur aus aerodynamischen Gründen montiert wurde. Ich würde sogar behaupten, dass es so, dass die Nischen der Mountainbike-Welt, die leicht abseitigen Nischen, so ein bisschen das Biotop waren, wo der Lenker so, der Rennlenker so ein bisschen überlebt hat. Abseits des Rennrades. Mit so ein paar Modellen, die so skurrile Formen hatten, lustige Namen. Wir hatten es neulich schon mal von tollen Namen für Lenker. Dort hat er sich doch erst wieder rausbewegt, oder?
Ja, könnte man so sehen. Man könnte auch bei manchen Gravelbikes inzwischen sagen, die sichtbar Mountainbike-Gene tragen. Also die inzwischen mit Federgabeln kommen oder mit Reifen im Mountainbike-Maß und dann eben mit Rennlenker. Auch da gibt es Parallelen, klar.
wenn ich so drüber nachdenke, jetzt wo du das alles aufgezählt hast, diese ganzen Radspielarten, wo es den Rennlenker gibt und wo er Sinn macht, klar, finde ich, es gibt ja nicht wirklich einen anderen Lenker, der so viele extreme Positionen in sich vereint, ne? Also Entspannung, Beschleunigung oder Geschwindigkeit, Kontrolle, gibt es für alles eigentlich eine Griffposition oder mehrere Griffpositionen. Deswegen frage ich mich, gibt es irgendeine Radgattung, an dem der Rennlenker nicht so viel Sinn macht?
Zeitfahrrad vielleicht, weil ich da den Liegelenker habe, wo ich noch aerodynamischer sitzen kann. Aber der ist halt schon echt speziell und nur auf diesen Zweck zugeschnitten.
Oder Hollandrad.
Am Hollandrad hat vielleicht noch keiner probiert, ob ein Rennlenker da Sinn macht. Aber klar, also das Multifunktionale und diese große Freiheit, die ich mit dem Lenker habe, da mich auf dem Fahrrad auch so ein bisschen zu bewegen, die bietet kein anderer.
Ja, und vielleicht müssen wir trotzdem sagen, also muss ich auch gestehen, dass so am klassischen Mountainbike und allem, was auch brutaler bergab geht, da gibt es nur ganz wenige Menschen, die Rennlenker fahren, das wird auch seine Gründe haben. Abschließend, weil wir ja kurzweilig bleiben wollen, hast du ein Lieblingsmodell? Hast du einen Lieblingslenker?
Mittlerweile nicht mehr, nee. Also es gab lange, lange Zeit, habe ich einen Lenker eines deutschen Herstellers, einen Synthes-Lenker, darf ich sagen, mir mehrfach immer wieder ans Rad geschraubt, weil der mir von der Form einfach super passte. Den gab es in sehr schmal. Ich habe nicht nur schmale Schultern, sondern ich fahre gerne noch schmaler, als meine Schultern sind. Und das war einer der ersten Lenker, die so ein bisschen einen Backsweep hatten, also die mir so ein bisschen entgegenkamen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, wenn du da jetzt lange Passstraßen fährst bergauf, wo man dann nur im Oberlenker ist, das ist besser für die Handgelenke. Und war oben so ein bisschen abgeflacht und so. Das war lange, lange mein Lieblingslenker. Inzwischen gibt es da mehrere Modelle, die sehr, sehr ähnlich sind, die ich jetzt auch wählen würde. Und was dazu kommt, wenn ich mir heute ein Rad aussuchen würde, was ich unbedingt haben möchte, dann lässt sich der Lenker heute leider nicht mehr so einfach wechseln.
Aber du unterstreichst eigentlich nochmal, was du vorhin gesagt hast. Es kommt auch ganz viel aufs Handgefühl an, also wie er für mich persönlich passt.
Absolut. Also die richtige Lenkerform und diese ganzen Maße, die lassen sich schlecht berechnen. Also man sollte das ausprobieren und gucken, was einem da am besten tut. Weil da geht es um Nuancen, die dann irgendwann wichtig sein werden. Die Erfahrung sagt aber, dass was auf Anhieb sich gut anfühlt, das wird auch auf Dauer das Richtige sein.
Das heißt, wenn die Rahmengeometrie stimmt, also zur Größe, zu den Körperproportionen passt, zur Flexibilität, dann gibt es eigentlich für jeden und jede den richtigen Rennlenker, oder?
Ja, das kann man sagen. Problematisch wird es halt bei modernen neuen Rennrädern, vornehmlich auch manche Gravelbikes, wo die Sachen so integriert sind und wo das Lenkervorbaukonstrukt zum Konzept einfach gehört, auf den Rahmen abgestimmt, die Leitungen sind alle innen verlegt und so. Dann wird es halt schwierig, irgendwie ein anderes Produkt dran zu bauen. Aber diese klassischen, normal geklemmten, da kann man wirklich viel machen.
Sind wir wieder bei dem bösen Thema und wo es gerade so schön war mit diesem schönen Lenker. Ganz kurz, Christian, hast du einen Lieblingslenker?
Nö.
Geht auch. Es gibt auch ein Leben ohne Lieblingslenker.
Obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an meinem Stadtrad habe ich so einen, ich würde es mal so französischen Lenker nennen. Und den finde ich irgendwie am coolsten. Also jetzt mal abgesehen vom Radsport, aber das ist irgendwie so eine elegante Form, trotzdem schnell fahrmöglich. Also das ist so eine Lenkerform, die mir auch persönlich sehr gut gefällt. Also jetzt, wo ich länger darüber nachdenke, muss ich das nö revidieren.
Das ist ja im Grunde auch ein Rennlenker, ne? Mit maximalem Flair und null Drop.
Und dann kommen wir jetzt noch in ganz andere, also ne, wir haben es gesagt, Anfang des Jahres, dieses Feld der Lenker, das öffnet sich eher und ehe wir jetzt von den Dropbars wegkommen und zu sowas wie dem Stuttgarter Bügel und sowas kommen, hören wir hier lieber auf. Ich freue mich, dass es so viele schöne Lenker gibt, auf denen man sich so wohlfühlen kann und ich freue mich, dass so eine kompetente Person wie Jens Lötzer vom Tourmagazin hier monatlich zu uns ins Studio kommt und mit uns darüber spricht, was es alles so gibt in der Welt der Fahrradtechnik. Und wir lernen, auch nach über 8 Jahren haben wir da noch immer nicht genug gehört. Vielen Dank, Jens.
Danke auch.